In Vorlesung 27 schauen wir uns eine kleine Ergänzung an. Die Überschrift auf Seite 326. Es geht um die Grundzüge der Integration auf RN. Das geschieht unter Rückgriff auf das, was wir in Analysis 1 gemacht haben. Da haben wir ja die Integration von Funktionen einer reellen Veränderlichen diskutiert, die allgemeine Integrationstheorie. Die wird hier nicht beschrieben, das ist Gegenstand der Analysis 3. Wir schauen uns eine ganz einfache Situation an. Wir definieren zunächst Quader, genauer abgeschlossene Quader in Rn, als Produkt der Intervalle a1, b1 abgeschlossen, bis hin zum Intervall an, bn. Die Grenzen ai und bi natürlich reelle Zahlen und die Grenzen gehören dazu. Genauer also der abgeschlossene Quader. Und das Volumen eines solchen Quaders soll das Produkt der Kantenlängen sein. Also man sollte hier vielleicht nicht das Zeichen Q-Norm benutzen, sondern das Lesen als das Volumen des Quaders Q. Die Definition: Wir möchten stetige Funktionen mit reellen Werten über solche Quader integrieren. Also f von Q nach R stetig. Und wie machen wir das? Wir definieren das Integral von f über Q, dx die Schreibweise, als iteriertes Integral. Das heißt, wir beginnen zunächst mit der Integration innen über das Intervall a1, b1. Wir integrieren bezüglich der Variablen x1. Wenn wir das gemacht haben, integrieren wir bezüglich der Variablen x2 über das Intervall a2, b2 und so weiter und so weiter. Und im letzten Schritt integrieren wir bezüglich xn über das Intervall von an bis bn. Diese Definition aus naheliegenden Gründen heißt iteriertes Integral von f über den Quader. Und die Frage, die sich natürlich stellt, wie ist es mit der Reihenfolge? Wenn jemand vielleicht zunächst über xn aus integrieren möchte und zuletzt über x1, kriegt er dann möglicherweise ein anderes Integral raus. Wenn Sie zurückdenken, wir haben parameterabhängige Integrale diskutiert und da in einem einfachen Fall bewiesen, dass die Reihenfolge unter den entsprechenden Voraussetzungen natürlich, die zu stellen sind, keine Rolle spielt. Und das sagt die Bemerkung Nummer 1 auf Seite 326. Die Reihenfolge bei diesem n-fach iterierten Integral, die Reihenfolge ist völlig willkürlich und deswegen hat man sozusagen eine wohl definierte Größe, die auf der linken Seite steht. Die Existenz ist auch klar. Warum? Im ersten Schritt integriert man eine stetige Funktion als Funktion der Variablen x1, die restlichen Variablen sind fest. Nochmal zurückblättern, Informationen über parameterabhängige Integrale. Man bekommt dann eine stetige Funktion der restlichen Variablen, setzt das fort. Also hier geht auch bei der Bildung des iterierten Integrals die Information ein, dass unter entsprechenden Voraussetzungen parameterabhängige Integrale stetige Funktionen sind. Man also schrittweise weiter integrieren darf. Nochmal zurück zur Bemerkung 1 auf Seite 326 unten. Die Reihenfolge ist egal. Und auf Seite 326 Stern ist das nochmal skizziert, für den Fall, dass man ein Doppelintegral hat. Also f nur von den Variablen x und y abhängt, stetig ist und dass dann die Reihenfolge der Integration x und y beliebig durchgeführt werden darf. Der Beweis ist nochmal angedeutet. Den Beweis haben wir geführt in dem Abschnitt über parameterabhängige Integrale. Man definiert zwei Hilfsfunktionen, einmal Phi von t, da wird außen integriert von a bis zur oberen Grenze t. Und wen integriert man? Das Integral von c bis d, ausintegriert nach y, x wird als Parameter aufgefasst. Bei der Hilfsfunktion Psi, da steht innen das Integral von a bis t auszuführen bezüglich der Variablen x, y ist der Parameter und y wird im äußeren Integral integriert in den Grenzen c bis d. Die Beobachtung, die man macht, Phi von a ist gleich Psi von a nämlich 0. Und dann berechnet man die Ableitungen von Phi und Psi. Einmal nach dem Hauptsatz, Ableitung von Phi, da differenziert man nach der oberen Grenze. Und bei der Ableitung von Psi muss man natürlich unter dem ersten Integralzeichen differenzieren, dem äußeren Integral von c bis d. Und das geht nach unseren Sätzen über die Differenziation von parameterabhängigen Integralen. Mit anderen Worten, was man sieht, ist, man bekommt in beiden Fällen das gleiche Ergebnis. Die Ableitungen von Phi und Psi sind gleich. Wert zur Zeit a stimmt überein von Phi und Psi, also sind Phi und Psi überhaupt gleich. Impliziert, speziell Phi von b gleich Psi von b, sind wir auf der Seite 326 Stern ganz unten. Also ist das richtig, was in der ersten Zeile von Seite 326 Stern behauptet wird. Dann muss man das Ganze induktiv fortsetzen und bekommt dann die Aussage, die wir unten auf der Seite 326 hatten, dass die Reihenfolge keine Rolle spielt. Jetzt sind wir auf der Seite 327. Die ersten beiden Zeilen haben wir gerade diskutiert. Die Bemerkung Nummer 2, die stellt fest, das Integral der konstanten Funktion über den Quader q ist gerade das Elementarvolumen von q. Das sollte auch klar sein. Die Nummer 3, wir haben das Integral über Quader definiert für stetige Funktionen. Wenn wir jetzt zwei stetige Funktionen haben, f und g, und skalare Alpha und Beta, dann ergeben die üblichen Sätze über die Integration von Funktionen einer Veränderlichen. Wir haben ja n-fach iterierte Integrale, die ergeben dann, dass das Integral der Summe der Linearkombination von f und g über den Quader gleich der Linearkombination der Integrale von f und g ist. Also integrieren über Quader ist nichts Neues. Wir können mehrdimensional über Quader integrieren, wobei das mehrdimensionale eben n-fach iterierte eindimensionale Integration ist. Jetzt wollen wir uns die Situation anschauen, wenn wir nicht einen Quader haben, über den wir integrieren, sondern einen sogenannten elementaren Bereich. Und das ist noch nicht so viel Unterschied. Elementarer Bereich E, drittletzte Zeile von Seite 327, wird erklärt als endliche Vereinigung von abgeschlossenen Quadern QI. Und die dürfen sich zwar an den Seiten berühren, aber keine inneren Punkte gemeinsam haben. Wenn man so einen elementaren Bereich hat, dann definiert man das Integral für stetige Funktionen mit reellen Werten auf einem solchen elementaren Bereich definiert. Soll das f sein, Seite 328 oben, das Integral von f über e, meinetwegen auf der linken Seite schreiben Sie korrekterweise noch f von x dx, das ist ja Geschmacksfrage. Dx soll einfach andeuten, x ist die Rn-Variable, dass man jetzt ein n-dimensionales Integral ausführen möchte. Und das wird definiert, ja, als Summe der Integrale von f über die einzelnen Quader, die den elementaren Bereich formen. Und dran denken, die Quader dürfen sich nicht überlappen. Wenn sie sich überlappen würden, dann würde man unter Umständen Dinge mehrfach zählen. Bei den Seitenflächen ist es nicht schlimm, da entsteht kein Volumen. Also Seitenflächenkontakt ist erlaubt, aber mehr nicht. Der nächste Punkt, elementare Bereiche sind wirklich elementar, was die Definition angeht. Wie integriert man über allgemeine Mengen? Die Vorstufe, die man sich anschaut, man hat eine Abbildung Phi, die ein Quader abbildet, irgendwie in den Rn. Und die soll stetig differenzierbar sein. Was macht das Phi? Die Vorstellung ist, Phi verformt diesen Quader, macht da eine andere Menge draus. Und die Frage, die sie stellt, wie kann man das Volumen des Bildes des Quaders unter Phi ausrechnen, definieren? Bedingungen an Phi sind im Moment noch keine. Im Verlauf der Rechnung werden wir feststellen, vernünftig ist die Definition oder die Voraussetzung, dass Phi stetig differenzierbar ist. Denn was man sich anguckt, ist sozusagen, Man ersetzt Phi auf kleinen Teilen des Quaders Q durch die lineare Approximation und muss dann letztlich die Frage diskutieren, was macht eine lineare Transformation mit einem Volumen? Auf Seite 329 oben ist in einem Bildchen mal angedeutet, was man sich vorstellt. In schwarz gezeichnet der Quader Q. Vom Quader Q die Abbildung Phi. Die macht aus dem Quader irgendwas Rundes, nämlich das Bild Phi Q. Und dann ist die Idee, man wähle in Q kleine Quader QI, unterteile das Q in kleine Quader, möglichst viele, das wollen wir gar nicht so genau spezifizieren. QI stellt man sich klein vor und näherungsweise macht das Phi aus dem kleinen Quader QI etwas, das noch so ein bisschen berechenbar ist. Und was genau passiert, überlegen wir uns jetzt. Erstmal die Zerteilungsidee, man schreibt Q als Vereinigung von Quadern QI mit kleinen Quadern QI und auf jedem Quader QI ersetzt man Phi durch die Abbildung x, geht über in die Ableitung von Phi an der Stelle QI, angewendet auf x minus AI plus Phi ausgewertet an der Stelle QI. Ach so, das sollte nicht AI heißen, sondern x minus QI korrekterweise und QI ist irgendein Punkt aus dem kleinen Quader QI. All das gesagt, man ersetzt Phi auf dem kleinen Quader durch die affin lineare Funktion, die in der geschweiften Klammer definiert wird. Und der Punkt QI ist beliebig aber fest im Quader QI. Was macht die affin lineare Abbildung aus dem Quader QI? In zwei Dimensionen wird der Quader, das Rechteck, transformiert in ein Parallelogramm mit dem Inhalt elementar zu berechnen. Man nehme den Inhalt von dem kleinen Quader QI und multipliziere das mit dem Betrag der Jacobi-Determinante ausgerechnet im Punkt QI. Und warum das so ist, das ist in der Nebenrechnung auf den ergänzenden Seiten A und B mal in zwei Dimensionen aufgeschrieben. In zwei Dimensionen schauen wir uns einen Quader Q an, irgendeinen, das soll jetzt einer dieser kleinen Teilquader nachher sein, keinen Quader, sondern ein Rechteck. Und wir nehmen mal an, dass dieses Rechteck aufgespannt wird von den Vektoren E1 und E2. Und wir betrachten weiter eine lineare Transformation A von Q in R2, also von R2 in sich. Und Q wird transformiert durch die lineare Abbildung in ein Parallelogramm mit Seitenlinien F2 gleich A von E2 und F1 gleich A von E1. Theta ist der Winkel zwischen diesen beiden Vektoren. Wir nehmen weiter mal an, dass wir das Einheitsquadrat betrachten. Alles andere folgt durch Transformation. Also gehen wir zurück in die Notationen, die wir kennen. Das Einheitsquadrat Q aufgespannt von den Basisvektoren E1 und E2. Und dann ist es so, F1 und F2 ist die Basisdarstellung von unserer linearen Transformation A. Wie berechnet man die Fläche des Bildes von Q unter der Transformation A? Elementare Geometrie, wenn Sie in das Bild schauen, ist das die Länge des Bildvektors F1 mal Höhe H. Denn das Parallelogramm hat dieselbe Fläche wie das Rechteck, dessen eine Kantenlänge H ist und die zweite Kante durch den Vektor F1 beschrieben wird. Anders gesagt, die Fläche von AQ elementargeometrisch ist Länge von Vektor F1 mal Länge von Vektor F2 mal Sinus des eingeschlossenen Winkels. Den Sinus schreiben wir als 1 minus Cosinus Quadrat. Erinnern uns daran, dass Cosinus von dem eingeschlossenen Winkel gegeben wird durch das Skalarprodukt der beiden Vektoren, Einheitsvektoren, die den Winkel aufspannen, nämlich Skalarprodukt F1 geteilt durch seine Länge mit F2 geteilt durch die entsprechende Länge F2 Norm. Wenn Sie das einsetzen, dann sehen Sie die elementargeometrische Fläche des Bildes AQ, die wir sozusagen jetzt definieren und uns auch überlegen, dass es vernünftig ist. Das ist nichts anderes als die Wurzel Länge von F1 zum Quadrat mal Länge von F2 zum Quadrat minus Skalarprodukt F1 F2 zum Quadrat. Und das ist die Determinante der Transformation A, der Betrag davon. Wenn Sie nämlich hinschreiben, was Sie da rechnen, das ist unten angedeutet, da ist die lineare Abbildung repräsentiert durch die Matrix mit den Einträgen A bis D, dann entspricht F1 dem Vektor AC, F2 dem Vektor BD, nochmal E1 und E2 waren ja die Standardbasisvektoren. Dann rechnen Sie aus, was unter der Wurzel steht. Das ist auf der Seite B aufgeschrieben und nach ein bisschen Rechnen, die konkreten Zahlen einsetzen, sehen Sie, dass der elementare Flächeninhalt des Bildes des Einheitsquadrates Q gegeben ist unter dieser Transformation durch die Determinante der Transformation, genauer Betrag der Determinante. Jetzt haben wir uns bei unserer Rechnung auf das Einheitsquadrat zurückgezogen. Wenn wir irgendein anderes Quadrat Q-Schlange betrachten, das ist die vorletzte Zeile von Seite B, dann überlegt man sich, dann skaliert man entsprechend die Seiten und bekommt als Ergebnis für den Flächeninhalt von AQ-Schlange Determinante von A zum Betrag mal Elementarinhalt von Q-Schlange. Und das können wir schreiben, wenn wir das unbedingt wollen, Integral über Q-Schlange der konstanten Funktion Determinante von A-Betrag. Wenn, wie gesagt, in dem Bild, im zweidimensionalen Bild, das Einheitsquadrat Q ersetzt wird durch ein beliebiges Quadrat. Und wenn wir jetzt die Dimension 2 verlassen, dann können wir sagen, näherungsweise ist das Volumen des Bildes von so einem kleinen Einteilungsquader QI unter der Abbildung Phi gegeben durch die Funktionaldeterminante von Phi im Punkt QI, Betrag davon, mal Elementarvolumen von QI. Anders gesagt, wir definieren, wenn wir jetzt uns vorstellen, dass die Zerlegung von unserem Bereich Q des Ausgangsquaders immer feiner wird, man also in der ersten Zeile von Seite 330 immer mehr kleine Quader QI wählt und entsprechend die Summe durch das Integral ersetzt, die in den konstanten Teilpunkten QI ausgewertete Determinante ersetzt durch die Funktion, die in x nimmt aus Q, die Determinante von d phi ausrechnet an der Stelle x, Betrag davon, dann ist sozusagen die Definition motiviert, Volumen von der Bildmenge phi q, also was macht phi mit dem Quader, als Integral über q, das kennen wir schon, der Funktion Determinante, Funktionaldeterminante von phi, Betrag. Diese Funktion wird integriert. Und das nehmen wir jetzt als Definition des Volumens oder Inhalts von Phi Q. Wenn man sich das vorstellt, das Volumen von Phi Q entspricht sozusagen dem Integral der konstanten Funktion 1 über Phi Q. Das soll ja, der Zusammenhang soll ja bestehen, das Volumen einer Menge soll das Integral der konstanten Funktion über diese Menge sein. Und wenn man ja sich jetzt von diesem Gedanken leiten lässt, für den Spezialfall f identisch 1, haben wir die Formel auf Seite 330 unten und sozusagen überlegt, da ist sie plausibel. Allgemein, wenn man eine beliebige Funktion über das Bild phi q integrieren möchte, phi q nochmal ist sozusagen ein Quader verformt, durch die Abbildung Phi. Man möchte also nicht nur über Quader integrieren, sondern über Mengen, die irgendwie verformt worden sind durch eine Abbildung Phi. Das Integral einer Funktion f über so eine verformte Menge phi q definieren wir jetzt als Integral über den Quader. Das kennen wir, das ist das einfach iterierte Integral. Und wen integrieren wir jetzt? Wir verketten f mit phi, das können wir auf q auswerten, und integrieren als Faktor noch die Determinante der Jacobi-Matrix, der Betrag davon. Das soll definiert werden für stetige f, die auf der verformten Menge phi q definiert sind und reelle Werte haben. Nochmal die Formel auf Seite 330 unten. Das ist keine Behauptung, die man beweisen kann. Diese Behauptung wird motiviert durch den Spezialfall f identisch 1. Da ist sie richtig, durch die konstante Funktion. Dann kann man sich überlegen, es macht Sinn, wenn man Kombinationen von konstanten Funktionen sich anschaut, also so eine Art Treppenfunktionen, dann ist sie auch okay. Und allgemeines f stellt man sich jetzt vor, sozusagen als Limes von Treppenfunktionen. Das wird alles in der Analysis 3 präzisiert. Und wenn man sich davon leiten lässt, dann ist die Definition auf Seite 330 unten zwingend. Und was steht links? Links steht das zu definierende Integral einer Funktion f über eine Menge, die man irgendwie durch Verformen eines Quaders erhält. Das heißt, da hat man schon sehr viel Flexibilität. Spielen Sie mit dem großen Phi. Und dieses Integral von f über ein solches Volumen wird definiert, wie es auf der rechten Seite der eingerahmten Formel auf Seite 330 unten steht. Die Voraussetzungen nochmal, die zu integrierende Funktion sollte stetig sein und die Funktion phi, die das Volumen verformt, den Quader, das ist eine stetig differenzierbare Funktion, sodass sozusagen auf der rechten Seite der Formel alle Größen wohl definiert sind. Die Formel hinterfragen kann man natürlich, aber wer das wirklich ernsthaft tun will, der muss in die Vorlesung Analysis 3 kommen. Da wird alles genau überlegt und bewiesen. Der letzte Schritt, wie sieht der aus? Wir haben jetzt eine Menge Omega, eine Teilmenge von Rn. Und diese Menge Omega, die lasse sich schreiben als Bilder von verformten Quadern, endlich vielen. Also es gilt, Omega ist Vereinigung i gleich 1 bis m von Mengen phi i, angewendet auf Quader qi, qi Quader. Phi i wie die Phis vorher, also stetig differenzierbar. Und es soll so sein, dass die Bilder phi qi keine gemeinsamen inneren Punkte haben sollen. Angedeutet ist das in der Zeichnung auf Seite 333. Das heißt, da stehen zwei Quader, q1, q2. Exemplarisch zwei Abbildungen Phi 1 und Phi 2, die Menge Omega, und angedeutet ist, wie die Quader Q1 und Q2 die Stücke von Omega ergeben sollen. Das heißt, Omega, die allgemeine Menge, soll diese Form haben. Man kann sie erzeugen, indem man endlich viele Quader nimmt, endlich viele Abbildungen Phi i, und Omega sozusagen generiert dadurch, dass man die Vereinigung der Bilder der phi i Bilder der Quader qi zusammenfasst. Unter der Maßgabe natürlich, dass keine Überlappungen auftreten sollen. Dann hat man auf Omega, dieser Vereinigungsmenge, eine stetige Funktion f mit reellen Werten. Und die Definition, die man dann trifft, liegt auch nahe. Man integriert die Funktion f über Omega, indem man die Funktion f über die einzelnen Bereiche phi i von qi integriert, und das bedeutet, man integriert über qi die Verkettung f Kringel phi i multipliziert mit dem Betrag der Jacobi-Determinante von phi i und summiert zum Schluss von i gleich 1 bis m. Sie sehen, das ist alles etwas holprig. Das geschieht eben durch Rückgriff auf iterierte Integrale, also Integrale über Quader. Dann guckt man sich verformte Quader an. Und zum Schluss Mengen, die sich als endliche Vereinigungen von verformten Quadern irgendwie ergeben. Also alles hängt letztendlich an der Konstruktion aus Analysis 1. Und wenn man eine schöne geschlossene Theorie entwickeln will, Dann muss man sich davon verabschieden. Man definiert sozusagen einen allgemeinen Volumenbegriff in sehr allgemeinen Mengen und spezialisiert das nachher und kriegt das, was wir als Definition gemacht haben, als Satz zurück. Aber das passiert in der Analysis 3. Schauen wir uns zum Schluss diese Ergänzung über Integration nochmal Beispiele an. Das erste Beispiel, B ist die Einheitskreisscheibe in R2 mit Radius 1, die abgeschlossene. Und man möchte über die Menge B die Funktion Wurzel aus x² plus y² integrieren. Was bedeutet das? Das bedeutet nach unserer Definition, wir müssen die Menge B als Bild eines verformten Rechtecks, eines Rechtecks konstruieren. Und welches Rechteck nehmen wir da? Ja, wir nehmen das Rechteck Intervall von 0 bis 1, Kreuz Intervall von 0 bis 2 Pi und die Verformung, mit der man das Rechteck transformiert, sind die Polarkoordinaten. Denn wenn Sie das Produkt der beiden Intervalle mit Phi transformieren, kriegen Sie gerade die abgeschlossene Kreisscheibe mit Radius 1. Also hier darf der Radius ausnahmsweise auch 0 sein. Dann ist man im Mittelpunkt der Kreisscheibe. Der Winkel darf die Grenzen 0 und 2 Pi auch annehmen. Und nach Definition Integral über b der Funktion Wurzel x² plus y², was haben wir zu tun? Die Definition sagt, man integriert über das Rechteck. Das geschieht jetzt in Form der beiden Integrale von 0 bis 1 und 0, 2 Pi. Dann setzte man in unsere Ausgangsfunktion die transformierende Funktion ein. Also ersetze x durch r Cosinus Theta, y durch r Sinus Theta, berechne x² plus y² und ziehe die Wurzel. Multipliziere, das darf man nicht vergessen, mit der Jacobi-Determinante der Transformation. Das ist hier der Faktor r. Jacobi-Determinante der Polarkoordinate haben wir schon mal ausgerechnet. Und die Wurzel produziert nochmal ein r. Das heißt, zu integrieren von 0 bis 1 und dann von 0 bis 2 Pi ist die Funktion r², erst nach Theta, dann nach r. Das heißt, der Winkel geht gar nicht ein, ergibt den Faktor 2 Pi. Und zu integrieren ist die Funktion r² letztlich von 0 bis 1. Und damit sind wir auf sicherem Grund, das können wir ausrechnen. R hoch 3 Drittel Stammfunktion, Endergebnis, das Integral von der Wurzelfunktion über die Kreisscheibe, das ist 2 Drittel Pi. Auf Seite 333 steht noch ein Beispiel, ein etwas abstrakteres Beispiel. Da ist eine Funktion f gegeben, auf einem Intervall AB definiert. Was zu berechnen ist, die Funktion f ist stetig. Wir definieren als Omega die Fläche unter dem Graphen von Phi, unter dem Graphen von f. Damit wir ein vernünftiges Bild bekommen, so wie gezeichnet, nehmen wir an, die Funktion f ist größer gleich 0. Die Frage, wie groß ist die Fläche von Omega? Die Frage nochmal anders formuliert, in der Mitte von Seite 333. Wie groß ist das Integral der konstanten Funktion über diesen Bereich Omega? Und dann schaut man sich an, durch welche Abbildung Phi Omega beschrieben werden kann. Phi ist definiert auf dem Rechteck AB, Kreuz 0, 1. Man nimmt einen Punkt x und y daraus. Und was macht man? Man guckt sich an den neuen Punkt mit erster Koordinate x, zweiter Koordinate y mal fx. Und Sie sehen, ja, x rangiert zwischen a und b. Das heißt, das Produkt y mal fx, y zwischen 0 und 1, erste Koordinate x, das sind genau alle Punkte x in der gezeichneten Menge Omega. Für y gleich 1 ist man oben auf der Graphenkurve, für y gleich 0 unten auf der x-Achse. Anders gesagt, vorletzte Zeile von Seite 333, Omega ist das Bild des Rechtecks AB Kreuz 01 unter dieser Abbildung Phi. Dann berechnen wir das Integral der Funktion 1 über Omega. Per Definition ist das das Integral über AB von 0, 1, des Integrals 0, 1, f von x, dy, y läuft ja von 0 bis 1, dx, das iterierte Integral. Und da steht unter dem Gleichheitszeichen ein Hinweis, Seite 334, das überspringen wir mal. Da gucken wir gleich rein. Das erste Integral benutzt, man setzt die Funktion f beziehungsweise die Transformation entsprechend ein, muss die Jacobi-Determinante ausrechnen, das tun wir auf der nächsten Seite. Machen erstmal weiter, schauen auf das letzte Gleichheitszeichen und Sie sehen, die Variable y spielt gar keine Rolle bei der inneren Integration. F von x wird da integriert, mit anderen Worten, man bekommt als Volumen oder als Fläche, sollte man hier genauer sagen, da wir in zwei Dimensionen sind, von Omega, genau das Integral von a bis b, f von x dx. Mit anderen Worten, das wurde früher als Motivation für das eindimensionale Integral genommen. Das eindimensionale Integral entspricht der Fläche unterhalb des Graphen. Gucken wir auf das erste Gleichheitszeichen. Warum fällt das nicht vom Himmel? Das steht auf Seite 334. Das erste Gleichheitszeichen, da müsste eigentlich jetzt stehen, das Integral von a bis b, dann Integral von 0 bis 1, betragt der Jacobi-Determinante von Phi. So, und die Jacobi-Determinante von Phi wird auf Seite 334 ausgerechnet. Da steht nämlich die Jacobi-Matrix, J Phi an der Stelle XY. Schauen Sie nochmal auf die Definition von Phi auf der Seite 333. Dann ist klar, die erste Zeile 1, 0. In der zweiten Zeile wird die zweite Komponentenfunktion von Phi erst nach x differenziert, ergibt y mal f' x als ersten Eintrag. Der Eintrag rechts unten ist die Ableitung von Phi nach y, also fx. Also insgesamt die Jacobi-Determinante von Phi nicht von y abhängig, sondern gleich f von x. Und dann denkt man nochmal darüber nach, wie das Integral einer beliebigen stetigen Funktion, die jetzt auf Omega erklärt ist und reelle Werte hat, wie das zu verstehen ist. Wenn wir über die Fläche Omega, die unterhalb des Graphen von klein f liegt, integrieren möchten, jetzt die Funktion groß f, dann haben wir hinzuschreiben, das was in der allerletzten Zeile steht von Seite 334, das iterierte Integral. In das große f sind die Punkte der Transformation einzutragen. Das heißt, das große f ist auszuwerten an der Stelle x, y mal fx, kleines f, auszuintegrieren bezüglich y von 0 bis 1. Das Ergebnis ist mit f von x zu multiplizieren und letztlich dann nochmal von bezüglich x in den Grenzen von a bis b zu integrieren. Das ist also das, was man machen muss, wenn man eine beliebige stetige Funktion groß f mit reellen Werten definiert auf Omega, wenn man die über das Gebiet Omega integrieren will, wobei Omega natürlich jetzt das ist, was vorher definiert war, nämlich die Fläche unterhalb des Graphen von klein f.